Wir sprechen heute auch über junge AktivistInnen im globalen Süden. Das ist ja bei uns auch der Themenschwerpunkt in diesem Jahr. Es ist jetzt nichts Neues, dass soziale Bewegungen häufig von jungen Menschen in erster Linie getragen werden oder zumindest ausgelöst werden. Aber nochmal, was denkst du, was sind denn da so die Gründe dafür, dass es vor allem junge Menschen sind, die auf die Straße gehen?
Ganz generell sind ja soziale Bewegungen Reaktionen auf ja, gravierende gesellschaftliche oder wirtschaftliche Veränderungen oder Missstände. Und diese Bewegungen bieten dann oftmals auch Gegenentwürfe zu diesen ja, Missständen oder Veränderungen an. In der Politikwissenschaft sind soziale Bewegungen eine unkonventionelle politische Partizipationsform. Demgegenüber stehen konventionellere politische Beteiligungsformen, wie zum Beispiel ja, also die Teilnahme an Wahlen oder auch eine Parteienmitgliedschaft. Allerdings sind die konventionellen Formen der Beteiligung eher für junge Leute weniger zugänglich und auch nicht so attraktiv. Also wenn man zum Beispiel das Bild der Parteienmitgliedschaft nimmt, junge Menschen dürfen in den meisten Ländern der Welt unter 18 Jahren nicht wählen. Parteien machen aber überwiegend Politik für ja, die Gruppe der WählerInnen und damit haben junge Leute auch kaum Mitspracherecht. Es gibt auch generell kaum politische Formate, an denen junge Menschen beteiligt werden. Also auch jetzt, wenn man jetzt mal in Deutschland überlegt, ja, also fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein. Gleichzeitig wird ihnen aber von älteren Generationen oft vorgeworfen, dass sie eben unpolitisch seien, sich nicht für politische Themen interessieren würden. Und in Ländern mit weniger stabilen politischen Systemen kommt dann oftmals auch dazu, dass halt ja, der Zugang zu organisierten Politik noch schwieriger wird, weil man zum Beispiel persönliche Kontakte braucht oder eben gewisse finanzielle Ressourcen, weil Systeme korrupt sind oder so. Wir erleben es oft, dass junge Menschen auch nach der Volljährigkeit von älteren Generationen oftmals nicht ernst genommen werden. Aber entgegen der Zuschreibung, dass sie eben unpolitisch seien, interessieren sich halt schon für sehr viele verschiedene globale Themen, also zum Beispiel der Klimawandel oder auch Themen wie soziale Gerechtigkeit treiben junge Leute oft um. Aber dadurch, dass eben zugeschrieben wird, dass sie unpolitisch seien und ihre Themen oder ihre Anliegen nicht berücksichtigt werden, nehmen sie sich oft als ja, marginalisierte Gruppe wahr. Und da ist es natürlich dann naheliegend, dass man sich eher unkonventionelle Formen der Beteiligung sucht. Und Protestbewegungen bieten beispielsweise eine sehr gute Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und dann spielen auch noch ja, das Internet und soziale Medien eine wichtige Rolle, weil die natürlich dann sehr einfach eine Mobilisierung auch erlauben. Aber ich denke mal, dass wir da nachher noch mal mehr drüber sprechen werden.
Stichwort marginalisierte Gruppen. Also meinst du, dass sie dadurch, dass sie nicht auf diesem konventionellen Weg Einfluss nehmen können, dass da vielleicht dann auch so eine Wut oder halt dieses also wirklich starke Gefühl entsteht, das auch zu diesem Aktivismus führt?
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade, also wenn man in einem Land aufwächst, das ein weniger stabiles politisches System hat, fühlt man sich als junger Mensch auch oftmals nicht repräsentiert. Und das führt natürlich, also wenn das gleichzeitig mit eher prekären Lebensverhältnissen aufeinandertrifft, oftmals zu Frustration, ja, es kann auch zu Wut führen. Und auch Aussichtslosigkeit oder einem Gefühl von Aussichtslosigkeit. Und da möchte man natürlich etwas gegen tun. Und ja, auf unkonventionellem Wege ist es dann natürlich einfacher.
Das eine ist ja Parameter Alter, aber gibt es denn noch andere Faktoren jetzt außer dem Alter, die eine Rolle spielen? Also zum Beispiel Bildungsstand oder Geschlecht?
Ja, in Ländern, wo es die sehr patriarchal gestaltet sind, in denen es wirklich viel geschlechterbasierter Gewalt auch gibt und so weiter, kann das Geschlecht ein Auslöser dafür sein, dass sich eine Protestbewegung formiert. Also beispielsweise in Pakistan gab es jährlich zum Internationalen Frauentag den sogenannten Aurat March, wo Frauen landesweit auf die Straßen gehen und sich organisieren und dann eben gegen ja, sexuellen Missbrauch, geschlechterbasierter Gewalt, aber auch eine bessere medizinische Versorgung für Frauen, aber auch sowas wie Zugang zu sauberem Trinkwasser und sauberer Luft auf die Straße gehen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Faktor. Ich glaube aber, dass je progressiver eine Bewegung ist, desto inklusiver ist sie und weiß auch eine breite gesellschaftliche Gruppe zu vereinen. Also es ist oft, dass eben so eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe einen Protest startet, aber dann die Protestbewegung sich breiter aufstellt und breitere Themen bespielt. Also zum Beispiel in Kenia haben ja auch die Gen Z-Proteste letztes Jahr aufgrund einer Steuerreform begonnen, die vor allem die Gen Z treffen sollte. Aber nach kurzer Zeit ging es eigentlich viel mehr darum, das korrupte politische System zu adressieren, die Polizeigewalt und so weiter. Und da konnten sie dann eine viel größere Gruppe mobilisieren, die mit auf die Straße gegangen ist.
Junge Menschen gibt es ja immer. Aber es gibt nicht immer gleich stark diese Bewegung. Also natürlich haben alle die 68er im Kopf, die Studierendenbewegung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine selektive Wahrnehmung ist, dass ich denke, dass eben gerade in dieser Zeit, in den 20ern, nochmal eine große Bewegung, vor allem im globalen Süden, entstanden ist. Erstens, stimmst du dieser These zu, dass es dort gerade wirklich sehr stark gestiegen ist, die Bewegung? Und was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür?
Also ich würde der These zustimmen. Also ich glaube, die Pandemie war hier auch eine massive Disruption, die verschiedene Probleme global offengelegt hat. Und wenn man sich dann veröffentlichte Daten zu Protestbewegungen ansieht, dann kann man sehen, dass sie seit den 2010er Jahren stetig angestiegen sind, global. Und ich glaube, dass die Gründe dafür sehr vielfältig sind und ein Zusammenspiel aus innen- und außenpolitischen Faktoren. Also wir haben natürlich zum einen die großen globalen Krisen, die man auch als Polykrise zusammenfassen kann, also beispielsweise den Klimawandel, dann eine politische Repräsentationskrise, steigende soziale Ungleichheit, kriegerische Auseinandersetzungen, die ja auch zugenommen haben. Und das sind auf jeden Fall ist ein wesentlicher Faktor für das Ansteigen von Protestbewegungen. Und durch diese Krisen sehen wir auch, also vermehrt jetzt seit den 20er Jahren, dass sich die regelbasierte internationale Ordnung, in der wir uns noch befinden, sich gerade ja im Umbruch befindet. Und diese Entwicklungen treffen natürlich massiv auch Europa und Nordamerika. Aber wir beobachten auch schon seit einigen Jahren, dass eben das Selbstverständnis der Länder, die wir den globalen Süden nennen, sich auch vollkommen verändert hat, was auch mit wirtschaftlichen Entwicklungen zusammenhängt. Also da ist der Wohlstand ist in diesen Ländern auch gestiegen und die Mittelklasse hat sich da auch herausgebildet. Aber auch damit bildet sich eine gewisse Desillusionierung zum einen mit der internationalen Ordnung im Allgemeinen, aber auch mit dem eigenen politischen System. Und das sind eben dann auch innenpolitische Krisen, die man beobachten kann. Also ich habe vorhin auch schon kurz angesprochen, instabile politische Institutionen, zum Beispiel Polizeigewalt, der vor allem junge Menschen oftmals ausgesetzt sind, oder auch Korruption. Und wir beobachten immer mehr, dass junge Menschen eben diese Dysfunktionalität satt haben. Und das führt natürlich auch zu einem wachsenden Vertrauensverlust. Und dadurch, dass es dann eben kaum Zugänge in die formale Politik gibt für junge Menschen, wird dem Dissent oftmals über Mobilisierung in den Straßen dann Ausdruck verliehen. Und vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, eine andere Form der formalen politischen Beteiligung wäre auch über die Zivilgesellschaft. Und in vielen Ländern des globalen Südens wird auch die konventionelle Zivilgesellschaft, also tritt sie zum einen für Bürgerrechte, soziale Gerechtigkeit und so weiter ein, aber gleichzeitig wird sie auch in den letzten Jahren verstärkt als konservativ, elitär und vom Ausland gefördert, also auch durch externe Interessen geleitet, wahrgenommen. Und die demgegenüber stehen dann eher informelle Protestbewegungen, die wirklich auf Graswurzelebene organisiert werden, auch von marginalisierten Gruppen und jungen Leuten. Und das verleiht ihnen dann auch so ein bisschen mehr Authentizität gegenüber diesen sehr traditionellen, großen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und diese Organisation wird dann, wie ich auch schon angesprochen habe, durch soziale Medien erleichtert. Also junge Generationen sind natürlich oftmals sehr viel technikaffiner als die älteren Generationen. und die wissen oftmals digitale Spaces für sich sehr gut zu nutzen. Und das hat dann eben auch die Beteiligung an Protesten viel niedrigschwelliger gemacht, weil man eben sehr viel einfacher und sehr dezentral und spontan mobilisieren kann. Und das wird eben oft von jungen Menschen auch initiiert. Natürlich haben wir auch gesehen in den letzten 10, 15 Jahren, dass das Risiken birgt, dass soziale Medien von mächtigen Tech-Konzernen gesteuert werden, die auch ihre eigenen Interessen haben und die auch dann eben das manipulieren. Aber dennoch sind soziale Medien immer noch ein sehr wichtiges Tool, um auch für progressive Kräfte zu mobilisieren. Und dann nochmal ein weiterer letzter Grund, die formal organisierte Zivilgesellschaft, also zum Beispiel NGOs, die ja auch eine wichtige Rolle spielen, werden aber zunehmend in den letzten Jahren unterdrückt von Regierungen, also zum Beispiel durch sogenannte Agentengesetze und sind auch in ihrer Äußerung oder öffentlichen Äußerung sehr, sehr eingeschränkt. Auch die finanziellen Ressourcen haben insbesondere in den 20er Jahren nachgelassen. Und da ist es dann eben einfacher oder praktikabler, durch innovative Formate wie eben die sozialen Medien, aber auch zum Beispiel Kunst oder durch Popkultur, sich eher lokal zu organisieren.
Zum Thema soziale und neue Medien würdest du sagen, es war noch nie so einfach wie heute, eine Revolution anzufachen? Mal so als steile These in den Raum geworfen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. ich glaube, ja, also... Weil es halt einfach, ich glaube, die sozialen Medien erlauben es wirklich sehr einfach, eine breite Masse an Menschen zu mobilisieren und sind natürlich auch global präsent. Das heißt, man kann auch aus Europa eine Protestbewegung mitverfolgen. Man kann sich viel mehr Gehör und Sichtbarkeit verschaffen. Und ich glaube, wir haben ja auch eine bestimmte Aufmerksamkeitsökonomie. Ich glaube, ja, also ich würde der These zustimmen, kurz gesagt.
Gibt es eigentlich so etwas wie eine Blaupause für diese Art der Bewegung in den letzten Jahren? Gibt es da so eine große und alle anderen sind dann so ein bisschen aufgesprungen oder haben sich das zum Vorbild genommen?
Die Proteste in Kenia haben Proteste in anderen Ländern inspiriert, letztes Jahr zum Beispiel. Unter anderem in Uganda und ich meine auch in Nigeria. Und dann gibt es natürlich die Bewegung in Bangladesch letztes Jahr, die ja die Regierung friedlich gestürzt hat. Aber ob man das wirklich so, also ich glaube, dass die Unterschiede auch lokal oftmals so unterschiedlich sind, dass es halt schwierig ist, wirklich sowas wie eine Blaupause zu finden. Also ja, manchmal gibt es Spillover-Effekte, aber ich glaube, dass es dann doch irgendwie zu komplex ist, um sagen zu können, ja, okay, wegen dieser Bewegung ist dann das und das getriggert worden und auch passiert.
Genau, vielleicht springen wir da jetzt auch kurz zu Bangladesch, das hast du ja gerade erwähnt. Diese Bewegung war erfolgreich. Sie haben die Führerin gestürzt und ins Exil gezwungen. Was war da das Besondere oder mal allgemein gesprochen, wovon würdest du sagen, hängt es denn ab, ob so eine Bewegung dann erfolgreich ist? Also im Iran war sie noch nicht erfolgreich zum Beispiel.
Natürlich kann man jetzt nicht verallgemeinernd sagen, was wir unter, was über erfolgreich im Kontext sozialer Bewegungen überhaupt bedeutet. In Bangladesch wurde die Regierung friedlich gestürzt. Allerdings ist natürlich ein Umsturz auch immer eine Situation von Chaos und Unsicherheit. Auch in Bangladesch stellt sich ja nach über einem Jahr jetzt auch so ein bisschen Unsicherheit ein, weil man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Es wurden Wahlen mittlerweile verkündet, aber es ist jetzt sozusagen sehr viel möglich. Und oft kann eben dieses Chaos auch ein Einfallstor für fundamentale Kräfte sein, die oftmals auch besser organisiert sind als eine breite Bewegung, die auf der Straße sozusagen zusammengefunden hat. Und oftmals ist es auch so, je nachdem wie stark fundamentale Kräfte in einem Kontext sind, dass sie dann auf einen solchen Moment, also ein Machtvakuum, gewartet haben, um es dann auszufüllen. Und dann kann es auch passieren, dass sich so ein Anliegen halt komplett dreht und man dann irgendwie dieses Momentum verliert. Allerdings so allgemein kann man sagen, dass es ein gewisses Momentum braucht, damit eine Bewegung erfolgreich sein kann. Also zum Beispiel stehen Wahlen an oder gibt es bestimmte Gesetzesreformen. Wie schon gesagt, in Kenia wurde ja letztes Jahr gegen eine Steuerreform protestiert, die vor allem junge Menschen getroffen hätte und die dann aufgrund der Proteste wieder zurückgenommen wurde. Oder man denke nochmal an die Bauernproteste in Indien in 2021. Die waren dann letzten Endes auch erfolgreich in dem Sinne, dass diese Gesetzesentwürfe auch wieder zurückgenommen wurden. Also es kann auch das sein. Also es muss nicht immer dann ein systemischer Wandel sein oder ein Regierungswechsel. Es kann manchmal auch, können eher kleinere Anliegen sein, denen es in der Sozialbewegung geht. Natürlich ist es auch gut, wenn man dann zum Beispiel sich mit den Medien oder auch mit etablierten Organisationen koordiniert, um mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. Und dann braucht man auch bestimmte Narrative, um eine möglichst breite Gruppe von Menschen zu mobilisieren und auch ja, finanzielle Ressourcen schaden natürlich auch nicht.
Wir sprechen ja immer vom globalen Süden und es ist klar, das kann man ja nicht so in einen Topf werfen. Das sind sehr viele, sehr verschiedene Regionen damit gemeint. Also in Afrika sind die Dinge, also selbst innerhalb Afrikas gibt es große Unterschiede, aber jetzt, wenn wir Afrika, Asien, Lateinamerika nehmen, es ist natürlich, also es ist extrem unterschiedlich. Kennst du da oder kannst du da was dazu sagen, inwiefern es da die Unterschiede gibt zwischen den Regionen in Bezug auf die Gen Z und die Bewegung?
Ja, also es ist natürlich schwer, dann pauschal einen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern oder den Kontinenten zu ziehen. Natürlich gibt es allgemein strukturelle und historische Unterschiede. Auch sagt man, dass die Länder, die unter spanischer Kolonialherrschaft standen, etwas anders strukturiert sind als die unter britischer Kolonialherrschaft standen und dann dazu führen, dass die politischen Systeme und die wirtschaftlichen Systeme etwas anders gelagert sind. Aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit. Ich glaube, also zum einen gehen die Anliegen der Bewegungen auf die, also grob gesagt, auf die gleichen Kernthemen zurück. Also oftmals ist es Klimawandel, Klimagerechtigkeit oder auch die Ausübung von Bürgerrechten, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität, Frieden, soziale Gerechtigkeit. Und dann haben wir immer noch so den konkreten lokalen Kontext, der damit reinspielt. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Unterschied zwischen autoritären Systemen zu ziehen, also zum Beispiel Afghanistan, Myanmar, Nicaragua, die wirklich Closed Spaces sind, wie man sagt, und dann eher semi-autoritären Kontexten, wie zum Beispiel Indien, Kenia, Bangladesch, Nigeria. Und der Grund dafür ist, warum ich diesen Unterschied aufmache, weil man in diesen sehr autoritären Kontexten, wie beispielsweise Afghanistan, eigentlich keinen Raum zur öffentlichen Meinungsäußerung hat. Also es ist unmöglich, einen Protest zu organisieren, weil der sofort niedergeschlagen werden würde. Aber dennoch gibt es andere Formen des Widerstands in solchen Ländern. Also zum Beispiel in Afghanistan, wo Mädchen mittlerweile ist es, glaube ich, nach der Grundschule, jegliche Bildung verboten ist, gibt es Lehrerinnen oder ehemalige Lehrerinnen, die Mädchen dann bei sich zu Hause unterrichten. Im Geheimen. Und das ist natürlich ein Akt des Widerstandes, der nicht öffentlichkeitswirksam stattfindet und der dann natürlich auch nicht von Medien irgendwie groß aufgefangen werden kann. Aber es ist trotzdem also signifikant lebensverändert für diese Mädchen. Während man dann zum Beispiel in Kenia oder in Bangladesch Hunderte oder Hunderttausende Leute auf den Straßen sehen kann. Und dann ist es auch so, dass es Länder in Südamerika, die ursprünglich mal als entwickelt oder weiterentwickelt gelten, wie zum Beispiel Argentinien, sich ja momentan auch auf einem sehr schwierigen Kurs befinden unter Javier Milei, aber gleichzeitig eher weniger Zugang zu finanziellen Ressourcen über sowas wie Entwicklungszusammenarbeit haben, weil die Entwicklungszusammenarbeit halt da aufgrund der sozusagen fortgeschrittenen Entwicklung weniger Ressourcen gibt. Und hier ist es extrem schwierig für junge Leute, die sich organisieren oder die zum Beispiel auch Organisationen gründen wollen, hier Fuß zu fassen, weil Argentinien gleichzeitig auch durch die Inflation sehr, sehr teuer geworden ist. Und es gibt aber halt, wie gesagt, dann auch kaum Aufmerksamkeit dazu, weil es ja immer noch schwierigere Kontexte gibt, wo dann eher so die Aufmerksamkeit liegt.
Und umgekehrt, gibt es Gemeinsamkeiten, die alle vereint?
Die Kernthemen sind das Gleiche. Ja, also ich glaube, junge Leute denken viel an die Zukunft und an die Klimakatastrophe. Man sieht wirklich überproportional junge Leute engagiert in Klimabewegungen weltweit. Sei es in Islamabad, Leute, die für eine nachhaltigere Städteplanung auf die Straße gehen oder sich da organisieren oder dann eben hinsichtlich Ressourcenabbau in Südamerika sich einsetzen. Also ich glaube, so die Klimathematik ist auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit. Und gleichzeitig sind junge Leute oft massiver Repression ausgesetzt, die auch bis auf die Psyche geht und die oftmals zu Burnout und so weiter führen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was alle vereint.
Okay, dann wir kommen am Ende mal nochmal zurück nach Europa oder sogar Deutschland, weil wir hier leben. Könnten wir hier irgendwas tun, damit diese Bewegung im globalen Süden vielleicht erfolgreicher sein können? Können wir da irgendwie unterstützen?
Es ist natürlich eine schwierige Frage. Also wie unterstützt man aus dem Ausland heraus eine soziale Bewegung. Es gibt keine eindeutige, zufriedenstellende Antwort, glaube ich. Aber zum einen sollten wir natürlich Solidarität zeigen und ich glaube auch progressive Netzwerke bilden mit Aktivistinnen aus dem globalen Süden, was in dieser Situation sehr wichtig ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir halt dass es unabhängige Medienberichterstattung gibt, die auch Leute hier informiert. Natürlich kann man also als sogenannter globaler Norden auch sagen, dass man durch finanzielle Ressourcen unterstützt. Allerdings wirft es auch einige schwierige Fragen auf. Also zum einen die Praktikabilität. Oftmals ist man als Geberland sozusagen an bürokratische Richtlinien gebunden und dann ist es sehr, sehr schwierig nur möglich, finanziell zu unterstützen. Und andererseits führt das auch oft in einem Land selbst zu Verschwörungserzählungen hinsichtlich der Außensteuerung von Protestbewegungen, also zum Beispiel wieder das Stichwort ausländische Agenten, was dann unter Umständen zu einer noch aggressiveren Repression und letztendlich der Delegitimierung der Proteste führen kann. Und vorsichtig gesagt, hat man das ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass Unterstützung von außen oft an eigene Interessen des globalen Nordens geknüpft ist und oftmals nicht zum Ziel hat, einen wirklich demokratischen Staat auf Augenhöhe zu schaffen. Also es ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, durch Solidarität und Netzwerke progressiver Kräfte, gerade jetzt, wo eben so viel in der internationalen Ordnung im Umbruch ist und wir halt sehen, dass autoritäre Kräfte oftmals an Macht gewinnen, ist es wichtig. Und diese Solidarität kann man auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Also zum Beispiel kann man Aktivistinnen über eine innovative Visapolitik Schutzräume anbieten. Das heißt, man kann Dissidentinnen und Aktivistinnen humanitäre Visa für den Schengen-Raum ausstellen, sodass diese dann im Fall der Fälle spontan auch ausreisen können. Die deutsche Bundesregierung hat dies in der Vergangenheit getan, insbesondere für Leute aus Russland und Belarus. Allerdings muss man sagen, dass die derzeitige Regierung diese Programme momentan suspendiert hat. Was damit passiert, wissen wir noch nicht, aber genau, das ist ja die Realität. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man einzelne Aktivistinnen oder auch Organisationen strategisch, zum Beispiel durch den Aufbau von Kapazitäten oder auch psychosoziale Unterstützung unterstützt. Wie schon gesagt, oftmals sind junge Leute in der psychischen Belastung durch Repressionen ausgesetzt und durch Stärkung ihrer Resilienz unterstützt man sie, dass sie dann eben sozusagen ihre Arbeit fortsetzen können. Und ich glaube, dass es auch natürlich wichtig ist, die Bewegungen im globalen Süden zu unterstützen, aber ich glaube, dass wir auch mal lokal schauen sollten in Deutschland, was gibt es für Jugendbewegungen und wie können wir die unterstützen oder was wollen die? Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die älteren Generationen auch den jungen Leuten zuhören, weil ich gerade, beobachte ich mit großer Sorge zum Beispiel, dass die Wehrpflicht durch die Hintertür wieder eingeführt wird und junge Leute aber irgendwie kein Mitspracherecht haben. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dann auch in Deutschland mal lokal zu schauen, was möchten junge Leute eigentlich und wie stellen sie sich die Zukunft vor?
Ja, wir haben ja auch in Deutschland oder mindestens in manchen Ländern Europas mittlerweile auch schon Entwicklungen hin zum Autoritären, würde ich sagen. Also müssen wir gar nicht unbedingt nur in den globalen Süden gucken. Können wir deiner Meinung nach hier vielleicht auch was lernen von den Bewegungen im globalen Süden für die Probleme, die hier auch ins Haus stehen?
Auf jeden Fall. Auch in Europa oder in Nordamerika sehen wir, wie Demokratien umgebaut werden, Rechtsstaatlichkeit unter Beschuss steht, Polizeigewalt zunimmt, auch in Deutschland, oder auch die freie Meinungsäußerung wird ja massiv eingeschränkt. Und ich glaube, dass junge Leute im globalen Süden einfach hier schon sehr gute Strategien entwickelt haben, wie man diese schrumpfenden Räume nutzen kann und wie man Strategien entwickelt, um mit dieser zunehmenden Repression umzugehen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und davon zu lernen, von den Erfahrungen. Und junge Menschen im globalen Süden wachsen auch oft in einer ganz anderen Lebensrealität auf. Die Lebensverhältnisse sind oftmals eher prekär. Man hat, weil die Demografie ja eine ganz andere ist und es viel mehr jüngere Menschen gibt, auch viel schwieriger Zugang zum Arbeitsmarkt nach dem Studium. Man erlebt viel mehr Ungleichheit und auch Gewalt im Alltag. Und hier wächst man ja dann vergleichsweise auch sehr behütet auf. Aber dennoch verschlechtert sich ja die Situation für junge Menschen zunehmend. Und ich glaube, dass wir darauf nicht so richtig vorbereitet sind. Und auch hier wieder ist es, glaube ich, wichtig, dann zu schauen, was für Mechanismen gibt es, um Resilienz zu schaffen. Und wie kann man sich da besser darauf vorbereiten, dass man eben als junger Mensch jetzt nicht mehr so eine große Sicherheit hat, wenn man in die Zukunft blickt.
Es ist ja grundsätzlich ein Problem, dass in den deutschen Medien sehr wenig berichtet wird über im Allgemeinen den globalen Süden. Man kann jetzt sagen, deswegen, weil wir hier genug Probleme haben. Man kann aber auch sagen, weil es die Menschen hier nicht so interessiert. Die Bewegung aus dem Iran kam definitiv hier an. Bangladesch zum Beispiel habe ich jetzt nicht so wirklich wahrgenommen, obwohl das ja auch wirklich eine große und wichtige und erfolgreiche Bewegung war. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz aufklären, was denkst du, was sind so wirklich die wichtigen Orte in der Welt, wo gerade viel passiert, was wir hier überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben?
Ja, also beispielsweise kam es in 2020 in Nigeria zu wirklich massiven Protesten, die sich End-SARS nannten und die von jungen Leuten angeführt wurden. Die richteten sich vor allem gegen die massive institutionelle und auch Polizeigewalt, denen junge Leute ausgesetzt sind und die sich halt auf andere Themen wie beispielsweise die Korruption oder den mangelnden Reformwillen der Regierung richteten. Und diese Bewegung nahm solche Ausmaße an, dass sie tatsächlich auch international aufgegriffen wurde, zum Beispiel auch vom Ex-Präsidenten Joe Biden. Aber ja, man sieht also, dass halt eben in sehr vielen afrikanischen Ländern sehr, sehr viel in Bewegung ist und sehr viel Good Practices man ablesen kann, wie Bewegungen gewaltfrei geführt werden. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, die wir hier haben, dass wir oft denken, ja, junge Leute neigen eher zu Gewalt, also vor allem natürlich junge Männer und so. Und deswegen werden oftmals Proteste delegitimiert. Aber wenn man sich diese Beispiele anschaut, dann ist das nicht so. Und ich glaube aber auch, dass es sehr viele kleinere, lokal verwurzelte Bewegungen gibt. Also beispielsweise in Myanmar gibt es eine Reihe von jungen Journalistinnen, die teilweise im Land, teilweise aus dem Exil heraus arbeiten und alternative Nachrichtenportale anbieten, die eben nicht von der Militärregierung infiltriert sind. In Indien gibt es an progressiven Universitäten Lesekreise, die revolutionäre Ausmaße annehmen, also ne, für die Leute selbst. In meinem Programm haben wir eigentlich eine ganz gute Datenbank von verschiedenen Bewegungen. Vielleicht kann man das auch auf der Webseite verlinken und da kann man dann auch nochmal nachlesen, welche Bewegungen es in Lateinamerika, Asien, Afrika und so weiter gibt.
Vielen, vielen Dank, Sarah Weiß, für deine Expertise.